Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
Am Mikrofon ist Marina Schweizer. Schönen guten Abend. Die Fußball-Champions League, ein 8:2 und seine Nachwehen, darüber werden wir hier sprechen. Nach dem Kantersieg des FC Bayern gegen keinen geringeren als den FC Barcelona. Und wir fragen auch, wie sich das K.O.-Format dieses Turniers taktisch auswirkt. Wir berichten über Alexander Lukaschenko, der sich gerne als Mann des Sports gibt, gegen den jetzt in Belarus aber auch Athletinnen und Athleten auf die Straße gehen. Und wir reden über die nächste Runde für deutsche Profimannschaftssportarten. Da werden Forderungen nach einem zweiten Hilfspaket vom Bund laut. Ob das gerechtfertigt wäre mit Blick auf die gesamte Wirtschaft, das besprechen wir mit dem Chef des Hamburgischen Weltwirtschaftsinstituts, Henning Vöpel. Seit gestern Abend ist klar, es stehen zwei deutsche Teams und mit Hansi Flick, Julian Nagelsmann und Thomas Tuchel von Paris Saint-Germain drei deutsche Trainer im diesjährigen Halbfinale der Fußball-Champions League. Komplettiert haben die Runde gestern die Bayern nicht mit irgendeinem Sieg. Thomas Kattenbeck fasst das in aller Konsequenz aus Bayern-Sicht nochmal zusammen.
Was war das für ein Champions-League-Spiel? Ein unfassbares auf jeden Fall.
8:2, 8:2, 8:2. Ach mein Gott, Philippe Coutinho, der jubelt gar nicht mehr, weil es ihm auch schon fast peinlich ist.
Peinlich war gestern Abend nur die Vorstellung des großen FC Barcelona, einem der bedeutendsten Clubs der Welt, von den Bayern so auseinandergenommen, dass man sich sofort an ein Spiel der jüngeren deutschen Fußballgeschichte erinnert fühlte, dem legendären 7:1 im Halbfinale der WM vor 6 Jahren gegen Brasilien. Co-Trainer damals der heutige Bayern-Chef Hansi Flick. Der vermied es nach der Partie tunlichst, die tief getroffenen Katalanen noch mehr zu demütigen.
Ja, ich würde sagen, 3:1 steht auch ewig in den Geschichtsbüchern. Also von daher, wir haben uns vorgenommen, ins Halbfinale zu kommen und das haben wir erreicht. Und klar ist es beeindruckend, die Art und Weise, und ist natürlich ja schon so eine kleine Duftmarke, die wir gesetzt haben.
Hans-Dieter Flick, genannt Hansi, hat es offenbar geschafft, einen Spirit bei den Bayern reinzubringen, der eine Mannschaft wie die des FC Barcelona, die ihren Zenit ganz offenbar überschritten hat, schon mal aus den Schuhen hauen kann.
Sensationell, die Bayern einfach sowas von athletisch unterwegs. Boah, sind die Bayern jetzt gierig, das gibt's ja gar nicht.
Gut erkannt, denn so nett und freundlich der Hansi Flick an sich rüberkommt, auf dem Platz gibt's bis zum Schluss keine Gnade.
Nein, was mich halt freut, ist, dass auch die Spieler, die reingekommen sind, ja, einfach auch nahtlos an dem angeknüpft hat, was die Spieler zuvor auf dem Feld gemacht haben. Und ja, das zeigt einfach auch, dass die Mannschaft als Team sehr, sehr eng zusammen ist, dass jeder auch sich einbringen will. Und jetzt geht's wirklich darum, einfach mal das sacken zu lassen. Und dann versuchen uns auf das nächste Spiel so vorzubereiten, dass wir ja einfach, was wir wollen, ganz oben zu stehen, auch schaffen. Aber wir wissen alle, dass es ein hartes Stück Arbeit ist.
Und des einen Freud ist des anderen Schmach. Interessant am Tag danach natürlich auch, wie Katalonien und auch ganz Spanien diese Niederlage des FC Barcelona verdaut. Darüber berichtet unser Korrespondent Oliver Neuroth.
Schon die Kommentatoren im spanischen Radio können am Abend nicht verbergen, wie sehr sie unter dem leiden, was Bayern München auf dem Platz zeigt. Tor von Müller. Diese Mannschaft ist ein Sturm. Unglaublich, wie Bayern München spielt. Und da hatten die Bayern erst 3 Tore geschossen. Nach dem 8. klingt es so. Das ist lächerlich für Barca. Die grausamste Niederlage in der Geschichte dieses Clubs. Ähnlich die Einschätzungen der meisten Zeitungskommentatoren heute. Der peinlichste FC Barcelona überhaupt, titelt die Zeitung El Mundo. Und La Vanguardia aus Barcelona schreibt: Bayern beerdigt Barca, die Demütigung war ungeheuerlich. Es wird lange dauern, bis diese Schande verblasst. Was für eine Strafe, wie schmerzhaft, was für ein Untergang. Die Sportzeitung Mundo Deportivo findet: ein überwältigendes 2:8, ein Ergebnis, das es in der jüngeren Geschichte des gesamten Wettbewerbs nicht gab. Die Spieler, die diesem Verein den größten Ruhm gebracht haben, boten ein unwürdiges Bild für einen 100-jährigen Verein wie Barca. Noch prägnanter bringt es die Zeitung Goal auf den Punkt: das war kein Spiel, das war kaltblütiger Mord. Ein Mord, der absehbar und mit aller Härte der Welt unerbittlich war. Barca hat den Weltrekord der Jämmerlichkeit erreicht. Und für die Sportzeitung Marca ist klar, dass nun Barcas Trainer Quique Setién gehen muss. Adios für Setién, aber es müssen noch viel mehr gehen. Das Barca-Debakel entfaltet sich auf schlimmste Art und Weise. Von den Bayern geschlagen und verprügelt, unfähig angesichts des deutschen Fußballs und dessen Schwung, des Schwungs der bayerischen Dampfwalze. Dass Trainer Setién entlassen wird, berichten inzwischen mehrere spanische Medien. Barca-Präsident Bartomeu entschuldigte sich bei den Fans und kündigte schnelle Konsequenzen an.
Das 8:2 wird lange stehen bleiben im kollektiven Fangedächtnis. Für manche markiert es das Ende einer Ära bei Barca, für andere die pure Machtdemonstration des FC Bayern München. Wir können das Ganze jetzt einordnen und weiterdenken mit Max Jakob Ost, auch bekannt durch seinen Fußball-Podcast Rasenfunk. Guten Abend nach München.
Guten Abend.
Mit was werden Sie dieses Spiel in Ihrem Langzeitgedächtnis abspeichern?
Schwierig, aber ich glaube, es gibt eine Szene, die herausragt aus ganz vielen. Das war ein Tor, fast schon natürlich bei 8 erzielten. Aber die Vorbereitung von Alphonso Davies, das 5:2 durch Joshua Kimmich, das war, glaube ich, so ein Moment, den werden ganz, ganz viele Sportjournalistinnen und Sportjournalisten nicht mehr aus dem Kopf bekommen, weil er ja nicht nur Semedo am Schluss ausgedribbelt hat, sondern vorher auch noch Arturo Vidal und Lionel Messi, jetzt auch nicht unbedingt zwei Unbeschlagene im Fußballsport. Und das stand so ein bisschen sinnbildlich für dieses Spiel. Ein junger, unbekümmerter Münchner Spieler lässt gleich 3 Barca-Spieler stehen und bereitet das entscheidende, vorentscheidende 5:2 vor.
Aber es war ja nicht nur Unbekümmertheit der Münchner. Es hatten ja schon einige, auch schon sogar vor dem Achtelfinale, gesagt, Bayern ist Favorit auf den Titel, jetzt natürlich unterstrichen. Welcher Teil des Bayern-Spiels ist momentan der erfolgsversprechendste?
Die mannschaftliche Geschlossenheit im Pressing, das hat man sehr, sehr deutlich gegen Barca gesehen. Barca sowieso schon eine Mannschaft, die mit Problemen aus der Corona-Pause, spätestens seit der Corona-Pause mit Problemen zurückgekommen ist. Und die hat Bayern gnadenlos offengelegt. Das haben wir ja auch gerade in der sehr martialischen Presseschau ganz gut hören können. Das Pressing der Bayern ist brutal, weil es mannschaftlich geschlossen ausgeführt wird. Jeder macht mit. Es offenbart auch einige defensive Probleme für die Bayern. Das hat man in der ersten halben Stunde so in Ansätzen auch durch Barca gesehen. Es gab ja auch noch die Phase, in der durchaus Barca mit 2:1 hätte in Führung gehen können. Aber man hat gesehen, wie schwierig es ist, wenn eine ganze Mannschaft ein taktisches Konzept so konsequent durchspielt, dann kann sich auch eine sehr gute Mannschaft wie Barca, die sie ja immer noch ist, daraus nicht befreien.
Jetzt ist einmal kein spanisches Team mehr im Halbfinale. Da sehen jetzt einige schon ein Debakel für den spanischen Fußball drin. Könnte man nicht auch sagen, das ist schlicht eine Corona-bedingte Momentaufnahme, weil die Spanier kaputt sind nach so vielen englischen Wochen?
Also das könnte eine Rolle spielen, aber es fällt wie so vieles aktuell im Sport schwer, da die verschiedenen Faktoren auseinander zu dividieren. Ich würde auch von einer Momentaufnahme ausgehen, auch weil zum Beispiel Real Madrid ja bei seinem Ausscheiden eher durch Einzelaktionen Probleme bekommen hat, jetzt im Rückspiel gegen Manchester City. Es ist schwer zu sagen, welche Rolle die Unterbrechung der Ligen spielt, welche Rolle auch der neue Modus und der Veranstaltungsort vor 0 Zuschauern spielt. Ich glaube, also mir persönlich wäre es zu früh, daraus jetzt schon was abzuleiten für die kommenden Jahre.
Wir müssen jetzt mal übergeordnet über das Format reden. Die Frage, die nach einem solchen Spiel, bei dem es ja schon so früh rund geht, die da im Raum steht, die ist doch, ob das K.O.-Format nicht auch eine viel spektakulärere Taktik mit sich bringt, weil es nur eine Chance zum Gewinnen gibt. Wie stehen Sie dazu?
Ich glaube, ehrlich gesagt, und das hört sich jetzt ein bisschen bizarr an, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Also dieses 8:2, das ist ein Sonderfall. Das ist so wie das 7:1 2014 von Deutschland gegen Brasilien. So laufen ja K.O.-Rundenspiele in der Regel nicht ab, sondern genau das, dass jedes Tor entscheidend sein kann, führt eigentlich eher dazu, dass die Spiele taktischer geprägt werden und auch vorsichtiger agiert wird in den Spielen. Das heißt, ich glaube, was wir hier gesehen haben, war jetzt ein einmaliges Highlight aus Bayerns Sicht und ein Debakel aus Sicht des FC Barcelona. Aber ich würde das nicht stellvertretend sehen für den Modus.
Also nicht der Fußball wird zwingend attraktiver, sondern nur der Nervenkitzel durch dieses K.O.-Format.
Ja, der Nervenkitzel ist natürlich größer. Und wenn man jetzt mal sich andere K.O.-Formate, die eben nur in einem Spiel den Sieger ausspielen, sich anguckt, also Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, da sieht man eigentlich ab dem Viertelfinale, in der Regel werden die Spiele mit dem Abstand von einem Tor allerhöchstens mal durch 2 Tore entschieden. Alles andere ist dann schon tatsächlich die Ausnahme. Das heißt, wie man es ja auch an den anderen Viertelfinalspielen sehen konnte, die alle mit einem Torunterschied bis auf Manchester City ausgespielt wurden, da geht es eigentlich dann enger zur Sache, weil es kann ja jedes einzelne Tor entscheidend sein.
Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge, der ist ja ganz begeistert von diesem K.O.-Modus, auch weil bei Entscheidungsspielen das Überraschungspotenzial viel höher sei. Fällt das wirklich so ins Gewicht oder hat Rummenigge da möglicherweise anderes im Kopf?
Ja gut, also wenn Karl-Heinz Rummenigge etwas sagt, dann steht da natürlich immer die Agenda des FC Bayern dahinter. Das darf man nie vergessen und das sei ihm ja auch zugestanden. Dafür ist er ja auch beruflich da. Also tatsächlich finde ich, dass man jetzt auf Grundlage dieser wenigen K.O.-Spiele da noch keine Schlüsse draus ziehen kann. Ich würde eher die Frage stellen, also wenn es tatsächlich darum geht, den Wettbewerb für Überraschungen offen zu machen, sollte man dann nicht eigentlich die Wurzel des Grundes angehen, warum es so wenige Überraschungen gibt? Und das ist einfach die finanzielle Ungleichverteilung im europäischen Fußball. Das wäre ja eigentlich der eigentliche Hebel, an dem man da langfristig etwas verändern könnte. Ich könnte mir aber vorstellen, dass Karl-Heinz Rummenigge an genau dieses Problem vielleicht nicht so gern herangehen möchte.
Also Sie glauben, dass er vielleicht, wenn er da als Bayern-Repräsentant auftritt, auch so in Richtung Club-WM denkt und weniger Spiele dann insgesamt?
Das könnte zum Beispiel sein. Also es ist durchaus untypisch für Fußballverantwortliche, eine Reduzierung der Spiele zu fordern, weil eigentlich die Einnahmensteigerung, von denen ja alle Fußballvereine immer noch abhängig sind, durch ein Erhöhen der TV-Einnahmen zu machen sind. Und oft wird das eben erreicht, indem man mehr Spiele anbietet. Es ist schon interessant, dass man hier jetzt mal eine andere Stimme hört. Allerdings halt auch von der Mannschaft, im vielleicht sogar europäischen Vergleich, die am allerbesten finanziell auch mit dieser Krise jetzt umgehen kann. Jenseits vielleicht noch mit zusammen mit einigen, die finanziert sind von reichen Scheichtümern. Also da hat der FC Bayern auch einfach eine Sonderrolle und ist vielleicht nicht repräsentativ für den europäischen Vereinsfußball.
Herr Ost, jetzt haben Sie mir verraten, dass ein Statement nach dem Spiel bei Ihnen ganz besonders hängen geblieben ist. Und das war das von Thomas Müller, der gesagt hat, es sei schwierig nach einem solchen Spiel, sich wieder neu aufzustellen fürs nächste. Ist das Geplänkel oder eine echte Gefahr?
Naja, also wenn Thomas Müller als ein sehr erfahrener Spieler, der auch mit solchen hohen Siegen seine Erfahrung hat, das sagt, dann finde ich das tatsächlich interessant und man kann es ja auch ganz gut ablesen an vergangenen hohen Kantersiegen und den Spielen danach. Auch das Halbfinale wird erstmal bei 0-0 beginnen. Vielleicht tut es den Bayern Verantwortlichen und Spielern ganz gut, dass man jetzt gerade nicht in Deutschland ist und vielleicht ein bisschen losgelöst von dieser deutschen Euphorie jetzt das Ganze betrachten kann und sich davon vielleicht auch ein bisschen frei machen kann. Denn das nächste Spiel, auch wenn es eine Binse ist, es geht mit 0-0 los. Es wird ein anderer Gegner da auftreten. Das war jetzt ein einmaliges Erlebnis, dieses 8-2. Da werden wir uns auch noch lange dran erinnern. Ist aber nicht zu erwarten, dass es jetzt im Halbfinale direkt so weitergeht.
Das ist die Einschätzung von Max Jakob Ost, ein Mann, der sich in aller Tiefe mit dem deutschen Fußball beschäftigt, auch in seinem Podcast Rasenfunk. Danke, Herr Ost, für dieses Gespräch heute Abend.
Sehr gerne.
Um 21 Uhr dann spielen in der Champions League noch Olympique Lyon und Manchester City ihr Viertelfinale. Und morgen, da ist dann das europäische Unterhaus, die Europa League, wieder dran. Sevilla und Manchester United spielen dann schon ums Finale. Die Region Rhein-Ruhr richtet dieses besondere Europa League-Finalturnier aus. Ohne deutsches Team inzwischen, ohne deutsche Beteiligung, nachdem Leverkusen ausgeschieden ist. Das Land NRW ist ein Ersatzfinalort, wenn man so will, in dieser außergewöhnlichen Situation. Ein Turnierformat, abgeschottet von der Basis, rein fürs Fernsehen. Darüber habe ich mit NRW-Landeskorrespondent Moritz Küpper gesprochen und ihn gefragt, was bringt dem Land NRW dieses Turnier ohne Fans?
Tja, das ist eine gute Frage. Also der Geschäftsführer der Sportstätten Köln, Lutz Wingerath, das ist der Betreiber des Stadions in Köln, wo ja das Finale und auch ein Halbfinale in der kommenden Woche stattfindet, der sagte, die Bilder von Köln gehen in die ganze Welt. Und ja, das mag sicherlich stimmen. Und es gibt auch Mannschaften, Journalistinnen und Journalisten, Menschen der UEFA und Ähnliches, die dann in Köln oder an den anderen Spielorten in Düsseldorf, Duisburg und Gelsenkirchen absteigen. Das ist allerdings wirtschaftlich, glaube ich, überschaubar. Und ein Bekannter von mir, ein großer Fußballfan, der nur ein paar hundert Meter entfernt vom Stadion in Köln wohnt, der stellte letztens fest, da hat Manchester United, einer der größten Vereine der Welt, da gespielt und er bekommt es erst zwei Tage später per Zufall mit. Denn in vielen Ankündigungen der Spiele steht ja auch oft nicht der Spielort direkt, sondern eben NRW, also Nordrhein-Westfalen. Sie merken, einen direkten Nutzen, den gibt es, meine ich, eher nicht. Vielmehr muss das Ganze eben irgendwo stattfinden und das ist nun halt Nordrhein-Westfalen.
Jetzt haben die Veranstaltenden hier in in NRW ja immer gesagt, das sei so eine Art Probelauf für Olympia. Da will man sich ja auch bewerben als Region. Aber ist das dann wirklich mehr als ein verbales Label?
Schwierig. Also ein richtiger Probelauf, ein Testlauf, das kann es ja nur schwerlich sein. Also wenn wir mal davon absehen, dass ein Rasen durch die Mannschaft getestet wird, ob man da gut spielen kann oder auch die TV- und Medienvertreter schauen, ob sich alles gut übertragen lässt. Aber das muss man ja eigentlich nicht testen, denn das sind ja alles 4 Bundesliga-Stadien, in denen regelmäßig gespielt wird. Ich glaube, das Ganze ist ein, ja, wie Sie schon gesagt haben, ein Label, ein Narrativ, wie man heutzutage sagt, das aber natürlich aufgegriffen wird. Denn Nordrhein-Westfalen, die Region, überlegt ja, sich zu bewerben für diese Olympischen Spiele und die Landesregierung und Ministerpräsident Armin Laschet, die stützt das Vorhaben. Michael Mronz ist der aktive Kopf dahinter und der sagte in diesen Tagen dann auch im WDR zu diesem Europa-League-Turnier in Nordrhein-Westfalen.
Dass die Finale jetzt hier in NRW sind, in 4 Stadien, zeigt ja sozusagen die Kompaktheit der Sportstätten, die hier in Nordrhein-Westfalen vorherrschen. Und das ist, glaube ich, die Kraft, die wir hier haben.
Also das ist das Kernargument seiner Kampagne. Viele Sportstätten sind schon da, was natürlich stimmt, egal ob das jetzt im Alltag in dieser besonderen Situation gelebt wird oder nicht. Hier findet nun ein Turnier in der Region statt, die sonst sehr heterogen ist. Das stimmt natürlich, aber es verwundert natürlich auch nicht, dass Mronz immer wieder betont.
Für 2032 über 90% der Sportstätten sind da. Und dieser Kompaktheit gibt es eigentlich keine andere Region in Europa, die diese Form der Infrastruktur an Sportstätten aufweisen kann. Und so gesehen, glaube ich, ist es auch fast schon logisch gewesen, dass man vielleicht eben hier auf Nordrhein-Westfalen zurückgegriffen hat auf die 4 Standorte. Das zeigt die Kraft, die in dem Sportland Nummer 1 in Deutschland in Nordrhein-Westfalen vorherrscht.
Aber nochmal, mehr als ein, wie Sie sagten, verbales Label ist das für dieses Turnier nicht. Aber so etwas kann ja dann trotzdem wichtig sein, im Nachgang wichtig werden. Von daher wundert es eben auch nicht, dass das jetzt so allerorts betont wird.
Kann man dann zumindest immer auch anderen Entscheidenden sagen, dass man so ein Turnier schon mal gemacht hat, auch wenn es ohne Fans und ja auch rein Fußball vielleicht nicht so ganz vergleichbar ist. Was man sich natürlich fragt, ist es denn nicht vielmehr so, dass man sich durch dieses Turnier jetzt in Corona-Zeiten dann die Chance vergibt, bald wieder den Zuschlag für ein Turnier zu bekommen, dann mit Fans im Stadion und ja auch so, dass es vielleicht den Menschen hier in NRW etwas bringen würde?
Ja, das könnte natürlich sein. Das ist die eine Lesart. Auf der anderen Seite war und ist es eben Nordrhein-Westfalen, sind es diese 4 Standorte, die nun der UEFA ihren Wettbewerb ja retten. Laschet selbst hat ja gesagt, das Vertrauen in unsere Region ist ein großes Kompliment für das Sportland NRW mit seiner herausragenden Strukturen aus Vereinen, Stadien und zuverlässig arbeitenden Behörden. Er hat dann auch nochmal den Gesundheitsschutz betont, aber er sagt auch, wir in Nordrhein-Westfalen sind jederzeit in der Lage, selbst so große Veranstaltungen auch kurzfristig auszurichten und beim nächsten Mal hoffentlich dann auch wieder mit Fans vor Ort. Also da hofft man eher darauf, dass das, dass man jetzt eingesprungen ist, letztendlich honoriert wird.
Jetzt ist ja in Nordrhein-Westfalen momentan Kommunalwahlkampf, wissen vielleicht nicht alle in ganz Deutschland. Und außerdem bewirbt sich aber auch Ministerpräsident Armin Laschet um den Parteivorsitz der CDU, also der CDU Deutschlands. Wird dieses Turnier jetzt politisch genutzt von einzelnen Akteuren?
Da würde ich sagen, klares Nein. Also Laschet hat es ja, ich habe es gerade eben gesagt, begrüßt, dass das Turnier hier hingekommen ist. Er hat auch wohl im Vorfeld telefoniert, war da auch ein Stück weit beteiligt. Allerdings könnte es ja auch für Politikerinnen und Politiker nun wohl eher unpopulär sein, sich so ein Spiel, ein Live-Spiel im Stadion ja zu genehmigen, während die Fans draußen warten müssen. Also Laschet selbst wird kein Spiel besuchen, auch nicht das Finale, das sei nicht geplant, hieß es in der Staatskanzlei. Und bei der Kölner Oberbürgermeisterin, wenn wir mal auf den Finalort Köln schauen, Henriette Rethker, die sagte zwar, dass sie auch sehr stolz sei, dass sie in der Gastgeberrolle man sich hier befindet, dass es eine große Ehre sei. Sie verwies auch nochmal darauf, dass Köln dann ja auch bei einer künftigen Europameisterschaft 2024, wenn denn dann Fans auch kommen und wenn es stattfindet, Spielort sein. Aber ob Reker das Finale dann auch besucht, das sei noch offen, denn die Anzahl der Personen, die ist ja schließlich begrenzt, die in so ein Stadion in diesen Zeiten dürfen.
Was bringt das Europa-League-Finalturnier dem Land Nordrhein-Westfalen? Das war Deutschlandfunk-Korrespondent Moritz Küpper. Bei Straßenradrennen in Frankreich und Italien hat es heute Stürze gegeben. Bei der Lombardei-Rundfahrt ist der Belgier Remco Evenepoel schwer gestürzt. Er kollidierte bei einer Abfahrt mit einer kleinen Mauer, überschlug sich und fiel offenbar einen Abhang hinunter. Laut seinem Team ist er im Krankenhaus und ansprechbar. Der deutsche Meister Maximilian Schachmann kollidierte kurz vor dem Ziel mit einem Auto, das nicht zum Rennen gehörte. Ihm geht es gut. Bei der Dauphiné in Frankreich gab es beim deutschen Team Bora einen Sturz für einen Favoriten, aber auch einen Riesenerfolg für einen Helfer, berichtet Holger Gerska.
Es war ein extremer Tag für das Team Bora und den deutschen Radsport. Während Emanuel Buchmann schon nach knapp 30 Kilometern in einer Abfahrt stürzte und aufgeben musste, feierte sein Teamkollege Lennart Kemner einen spektakulären Etappensieg als Solist. Der 23-jährige Bremer fuhr lang in einer Ausreißergruppe, teilte sich die Kräfte am besten ein und attackierte erfolgreich am Anstieg zum Ziel. Für Lennart Kemner war es der erste Profisieg und das gleiche in der World Tour. Die Form stimmt also, eigentlich auch bei Emanuel Buchmann, aber jetzt gibt es ein Fragezeichen mit Blick auf die Tour de France. Nach ersten Diagnosen sind die Sturzverletzungen nicht dramatisch, tiefe Schürfwunden zwangen ihn zur Aufgabe. Noch sind 2 Wochen Zeit bis zum Start der Tour in Nizza. Insgesamt mussten auf dieser 4. Etappe 3 der Top 4 der Tour 2019 aufgeben. Vorhersieger Egan Bernal aus Kolumbien konnte wegen einer Rückenverletzung gar nicht erst starten. Der Niederländer Steven Kruijswijk als Dritter der vorjährigen Tour stürzte gemeinsam mit Emanuel Buchmann und kugelte sich dabei die Schulter aus. Auch sein Teamkollege, der Slowene Primož Roglič, war in einen Sturz verwickelt. Er konnte aber weiterfahren und verteidigte die Gesamtführung dieser Dauphiné-Rundfahrt.
Berichtet Holger Gerska, 19.31 Uhr ist es. Wie brutal der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko mit der Opposition und Demonstrierenden in seinem Land umgeht, das konnte die Weltgemeinschaft in der vergangenen Woche nicht zum ersten Mal sehen. Aber nach der hochumstrittenen Präsidentschaftswahl hat sich noch einmal ganz zugespitzt gezeigt, zu was dieses Regime fähig ist. Lukaschenko ist ein Mann, dem der Sport in seiner langen Präsidentschaft immer wichtig war. Mithilfe von internationalen Sportveranstaltungen in Belarus konnte er sich Seite an Seite mit Staatsgästen und Sportfunktionären aus aller Welt zeigen. Sportverbände rollten ihm teilweise den roten Teppich aus. Und was viele nicht wissen, Lukaschenko ist auch Chef des Nationalen Olympischen Komitees. An den aktuellen Demonstrationen begehren auch Sportlerinnen und Sportler auf, die sich klar gegen den langjährigen Staatspräsidenten positionieren. Der Weltsport bleibt traditionell schweigsam. Robert Kempe berichtet.
Möge das Feuer sowie das nationale belarussische Symbol, die Farnblüte, unsere Herzen mit dem Licht des Guten erwärmen und zu edlen Taten inspirieren im Namen des Friedens auf der Welt.
So sprach der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko bei der Eröffnung der Europaspiele in Minsk im vergangenen Jahr. Damals waren gut 4000 olympische Athleten und Athletinnen zu Gast in seinem Land, eine Veranstaltung des Europäischen Olympischen Komitees. Doch mit Frieden ist es seit dieser Woche endgültig vorbei. Es erinnert an ein Kriegsgebiet. Brutal gehen Sicherheitskräfte gegen Protestierende vor. Es wird geschossen, Blendgranaten und Tränengas werden eingesetzt. Spezialeinsatzkräfte machen Jagd auf Zivilisten. Dies habe Methode in Belarus unter Alexander Lukaschenko, der seit 1994 an der Macht ist, erklärt Enira Brunitskaya von der belarussischen Menschenrechtsorganisation Human Constanta.
Ich bin mir sicher, dass all dies auf klaren Befehl stattfindet. Der lautet, die Proteste irgendwie zu stoppen. Sie wollen die Leute verängstigen, damit sie nicht auf die Straße gehen. Aber es ist nicht so, dass dies hier nur während der Wahlen geschieht. Das passiert hier jeden Tag. Vielleicht wurden die Menschen vor den Wahlen weniger geschlagen. Aber das passiert hier regelmäßig, in den letzten 26 Jahren.
Die aktuellen Proteste in Belarus sind für das Land eine neue Dimension. Die Präsidentschaftswahlen vom 9. August, nach denen Lukaschenko 80% der Stimmen von der Zentralen Wahlkommission zugesprochen wurden, trieben die Leute auf die Straße. Unter ihnen auch Sportler wie der Fußballer Jewgeni Kostjukiewicz. Der ehemalige Torwart des belarussischen Fußballclubs NFK Komkatschi Minsk konnte die Brutalität gegen die Bevölkerung nicht mehr ertragen. Gegenüber der ARD-Sportschau sagte er:
Man muss sich zusammenschließen und alles unternehmen, damit die Regierung aufhört, ihr eigenes Volk zu ermorden. Wir sind hier ruhige, geduldige Menschen. Keiner will Krieg. Wenn man einen Namen und eine Bekanntheit hat, dann ist es umso wichtiger, etwas zu tun. Mein Gewissen erlaubt es mir nicht zu schweigen. Ich würde mich schämen, wenn ich nichts derartiges tun würde. Vor allem, wenn man sieht, dass unschuldige Menschen verprügelt werden.
7000 Menschen wurden in den vergangenen Tagen verhaftet, heißt es. Darunter auch Sportler, etwa der Kickboxer Alexei Kudin oder Fußballnationalspieler Anton Saroka von Bate Borisov, dem erfolgreichsten Club des Landes. Er wurde inzwischen wieder freigelassen, genauso wie Eishockeyspieler Ilya Litvinov. Der 22-Jährige wurde laut Medienberichten auf dem Rückweg vom Training verhaftet und verprügelt. Wie viele andere, die jetzt wieder auf freiem Fuß sind, zeigte Litwinow in sozialen Netzwerken seine Wunden von Prügel. Immer mehr Berichte von gezielten Misshandlungen, Folter und Erniedrigung würden bei ihr eingehen, erklärt Menschenrechtsanwältin Enira Prudnitskaya.
In Zellen, in denen eigentlich 4 oder 6 Leute Platz haben, waren bis an die 50 Personen eingeschlossen. Es herrschen unzumutbare und unmenschliche Bedingungen. Die, die nun endlich wieder auf freiem Fuß sind, berichten Schreckliches. Vor allem Männer wurden nahezu jede Nacht aus den Zellen geholt und vorsätzlich zusammengeschlagen. Und die Menschen, die sie schlugen, riefen ihnen dabei zu: Du verlangst Demokratie? Hier bekommst du, was du verlangt hast.
Viele Sportler äußern sich derzeit in sozialen Netzwerken kritisch über Lukaschenko. Der Fußballer Ilya Shkurin, der in der russischen Liga bei ZSKA Moskau unter Vertrag steht, kündigte an, unter einem Präsidenten Lukaschenko nicht für die Nationalmannschaft zu spielen. Ein besonderer Fokus liegt aber auf der sogenannten Heldin von Belarus, Daria Domratscheva, erfolgreiche Biathletin und 4-malige Olympiasiegerin. Auf Instagram forderte sie die Sicherheitskräfte zum Gewaltverzicht auf, doch viele Belarusen kritisieren sie wegen ihrer Nähe zum langjährigen Staatspräsidenten. Der sonnt sich gern im Lichte Sports. Und Sport ist in Belarus Staatsangelegenheit. Seit 1997 ist Lukaschenko auch Präsident des Nationalen Olympischen Komitees. Vom Europäischen Olympischen Komitee erhielt er schon vor Jahren eine Auszeichnung für seinen herausragenden Beitrag zur olympischen Bewegung. Und das Internationale Olympische Komitee? Auf die Frage des Deutschlandfunks, wie das IOC das Vorgehen Alexander Lukaschenkos gegen die Proteste sowie seine Doppelrolle als NOK-Präsident bewährte, teilte es mit:
Das IOC hat weder das Mandat noch die Fähigkeit, die Gesetze oder das politische System eines souveränen Landes zu ändern und wird sich daher nicht zu den politischen Entwicklungen in einem Land äußern.
Kein kritisches Wort vom IOC und seinem Präsidenten Thomas Bach. Der Lukaschenko bei den Europaspielen vergangenes Jahr noch für die exzellente Organisation und die gute Atmosphäre gratulierte. Der Sport und seine Dachverbände machen sich so mitverantwortlich, kritisiert Viola von Kramon, Abgeordnete der Grünen im Europaparlament.
Ich finde, es ist absolut unverantwortlich, wie passiv der Sport ist, wie hier weggeguckt wird, wie hier mit keiner Silbe erwähnt wird, was in Belarus vorgeht. Keine Stellungnahme von keinem Sportverband, keine Aufforderung des Rücktritts. Ich finde das absolut unverantwortlich und damit macht sich der Sport nicht nur angreifbar, sondern auch mitschuldig.
Auch die Internationale Eishockeyföderation geht auf Tauchstation. Im nächsten Jahr soll in Minsk ein Teil der Weltmeisterschaft gespielt werden. Auf Deutschlandfunk-Anfrage, ob der Verband weiter daran festhalte, gab es keine Antwort. Und auch der Europäische Fußballverband plant nächstes Jahr mit der belarussischen Hauptstadt. Im März soll dort der UEFA-Kongress stattfinden, auch unter einem Präsidenten Lukaschenko. Die UEFA teilt dem Deutschlandfunk mit, dass der Verband den Kongress organisiere und nicht die belarussische Regierung. Derweil fordern sie in Belarus aus Sicht von Enira Prunitskaya, von Human Constanta, nur das Mindeste.
Die Sportfunktionäre, die hierher kommen, sollten ihre Unterstützung gegenüber der Bevölkerung zeigen. Es ist schwierig in diesem Land für einen Boykott einer Sportveranstaltung zu sein. Aber ich denke, der Sport sollte mindestens Solidarität mit den Leuten zeigen, die hier gerade leiden. Jetzt.
In Belarus geben auch Sportler der Opposition gegen Lukaschenko eine Stimme. Das war ein Beitrag von Robert Kempe. Es gibt noch mehr Politik auf der Welt, mit der sich das Internationale Olympische Komitee beschäftigen muss. Der Weltkongress der Uiguren hat das IOC jetzt aufgefordert, die Ausrichtung der Olympischen Winterspiele 2022 in Peking zu überdenken. Für die größte Gruppe der Uiguren im Exil sind das, was China in der Region Xinjiang macht, Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Den großen Profiligen der Hallensportarten ist bange vor einer Saison, die Fans in Hallen gar nicht oder nur sehr begrenzt möglich macht. Die steigende Anzahl nachgewiesener Corona-Infektionen in Deutschland ist ein Grund dafür. Unter der Woche forderte deshalb der Geschäftsführer der Deutschen Eishockeyliga, Gernot Trippke, zusätzliche Finanzhilfe vom Staat. Einen Ligabetrieb mit Geisterspielen können sich Hand-, Basketball- und Eishockey nicht leisten. Mit dem ersten Konjunkturpaket für den den Ligasport könnten die wenigsten einen Spielbetrieb ohne oder mit wenigen Zuschauern umsetzen, sagte Trippke dem Sportinformationsdienst. Ist das angebracht, dass der Profisport da gleich Steuergeld ins Visier nimmt? Darüber konnte ich vor der Sendung mit Henning Vöpel sprechen, Sportökonom und Chef des Hamburgischen Weltwirtschaftsinstituts. Erste Frage, diese Clubs, das ist klar, die sind viel mehr abhängig von Zuschauereinnahmen als der Fußball. Ist der Ruf nach Geld gerechtfertigt?
Naja, ist zunächst einmal natürlich verständlich, denn die wirtschaftliche Situation der Ligen natürlich, die nach dem Fußball natürlich eine ganz besondere Situation haben. Der Ruf ist erstmal verständlich, ob er jetzt gerechtfertigt ist im Vergleich zu anderen, die natürlich auch nach Staatshilfe rufen, die vielleicht systemrelevanter sind, das ist schwer zu entscheiden, nicht? Das hängt natürlich auch von den Präferenzen ab. Einige sagen ja, dass wir in Zukunft noch hochqualitativen Sport haben, ist ganz wichtig für die Gesellschaft. Andere sagen, Schule ist natürlich wichtiger, Kinderbetreuung und so weiter. Das ist schwer zu sagen. Also es ist erstmal verständlich. Und man muss sich natürlich auch überlegen, welche Hilfen sind sinnvoll und wie hoch dürfen diese Hilfen sein angesichts einer Situation der Wirtschaft, der Gesellschaft, die natürlich in vielen Bereichen sehr kritisch ist.
Wird der Sport denn, also der Profisport in Deutschland, aus Ihrer Sicht schlechter subventioniert als andere Unternehmen, die vielleicht jetzt auch nicht mal so primär als systemrelevant angesehen werden in dieser Krise?
Das würde ich nicht sagen. Also natürlich ist das Vermögen von kleineren Vereinen und von anderen Sportarten, von anderen Sportligen jetzt durch Gehaltsverzicht, wie das natürlich in der Bundesliga möglich ist, jetzt die Situation etwas zu lindern, schwieriger. Wir müssen davon ausgehen, dass vielleicht der Spielbetrieb gerade für solche Sportarten, die jetzt in die Halle müssen oder die typischerweise in der Halle ausgetragen werden, dass dieser Spielbetrieb unter sehr stark veränderten Bedingungen möglich ist. Also insofern ist die Situation natürlich akut für diese Vereine. Das ist gar keine Frage, aber ich glaube, man muss sich auch Gedanken darüber machen, wie kann ich den Spielbetrieb langfristig unter veränderten Bedingungen aufrechterhalten? Welche neuen Erlösquellen kann es vielleicht geben? Die Zuschauereinnahmen sind natürlich bedeutsamer. Also ich muss mal gucken, ob ich vielleicht über Streaming-Möglichkeiten, über bestimmte Möglichkeiten, mich als Fan am Spielbetrieb, an den Spielen zu beteiligen, ob es da nicht andere technologische Möglichkeiten und auch Erlösmöglichkeiten gibt, die für diese Vereine in Frage kommen.
Also der Sportökonom sagt da, da ist auch die Kreativität dieser Profivereine gefordert und nicht so eine Mentalität, erstmal direkt an Vater Staat zu gehen.
Ja, denn das Vermögen des Staates ist natürlich auch begrenzt. Also die Rettungsmaßnahmen, die der Staat ergriffen hat, basierten so ein bisschen auf der Annahme, dass wir eine erste Welle haben und dass dann die Schutzmaßnahmen aber auch greifen. Also die Kredite, die Bürgschaften, die Hilfen, die gegeben werden, das alles reicht für eine bestimmte Zeit. Und wir erkennen heute aber, dass angesichts einer möglichen zweiten Welle und möglicherweise längerfristig veränderter Bedingungen, unter denen Profisport möglich ist, dass das eigentlich danach ruft, jetzt sich auf eine Situation einzustellen, wo der Staat eben nicht mehr helfen kann und wo sicherlich auch das gesellschaftliche Verständnis, die Akzeptanz dafür schwinden würde, muss man, glaube ich, sich ernsthaft als Verein damit auseinandersetzen, wie kann ich eigentlich meinen Spielbetrieb finanzieren, unter welchen Bedingungen, ohne dass es weitere Staatshilfen braucht.
Haben Sie Ideen?
Ja, also ich denke, da ist vieles möglich. Also dass man natürlich, was ich erwähnte, die Streamingdienste, dass man irgendwie Erlösmodelle verändert, dass man über Fernsehrechte auch nochmal neu nachdenkt, dass man vielleicht auch technologisch, worüber wir auch schon sehr stark diskutiert haben, über Virtual Reality Technologien, dass man vielleicht diese Stadionatmosphäre über Lizenzmodelle, über Abos vielleicht, die man verkauft, dass man die direkt im Direktmarketing, sozusagen im Direktvertrieb an die Fans vertreibt, dass die Stadionatmosphäre bekommen, dass die eine Emotionalität mitbekommen. All das ist wichtig, denn umgekehrt sozusagen von der Angebotsseite müssen wir uns vorstellen, dass natürlich viele, die jetzt womöglich kein Geld mit Sport verdienen können, natürlich mittelfristig die Entscheidung treffen werden, naja, also dann greife ich einen anderen Beruf mit. Und gerade der europäische Sport lebt ja davon, dass wir den Amateurbereich direkt ankoppeln an den Profibereich. Und das könnte eben dazu führen, dass mittelfristig viele sagen, ja, dann mache ich halt was anderes. Ich versuche mir andere Einkommensquellen zu erschließen und das würde mittelfristig dazu führen, dass wir eine schlechtere Qualität in vielen Sportarten bekommen. Und vor dem Hintergrund, glaube ich, gibt es noch eine Reihe von unausgeschöpften Möglichkeiten, tatsächlich die Erlöse mindestens mal zu stabilisieren und zu gucken, welche Konzepte kann man tatsächlich nicht nur hygienemäßig, sondern auch technologisch und erlösmäßig umsetzen.
Jetzt ist natürlich das Argument der Clubs oft, wenn da gefordert wird, dass man mehr Rücklagen bildet oder kreativ ist. Wir können eben nicht so wirtschaften wie normale Unternehmen, weil bei uns eben auch in dieser Vereinsstruktur das gar nicht so möglich ist. Wir setzen eigentlich immer direkt das um in Spielerkapital und so weiter, was wir einnehmen. Wie gehen Sie mit dem Argument um?
Das ist sicherlich so, nicht? Also gerade der spezifische Wettbewerb in Profiligen führt dazu, dass wir im Grunde alles wieder reinvestieren, dass wir keine wirklichen Puffer oder Reserven aufbauen können. Das würde insgesamt dafür sprechen, dass wir im Falle von solchen systemischen Krisen tatsächlich auch von Verbandseite dafür sorgen, dass es vielleicht eine Art Fonds gibt, ein Sicherungsfonds, der eben in solchen Fällen einzelne Vereine unterstützen kann. Das ist schwierig, diesen Fonds aufzubauen. Aber ich denke, man muss in diese Richtung denken, damit man eben nicht sofort vor dem Problem steht, dass der Spielbetrieb, wenn einzelne Vereine in akute Finanzprobleme kommen, wieder unterbrochen werden muss. Also dort, wie das auch in der Bundesliga natürlich gerade diskutiert wird, über Sicherungsmechanismen nachzudenken, das ist mehr als sinnvoll. Ist allerdings eine Schwierigkeit, nicht? Also man kann die Reserven nicht von heute auf morgen aufbauen.
Wenn Sie jetzt sagen, die Clubs sind da erstmal selbst gefragt, sagen Sie dann auch, dass der Antrag auf Förderung jetzt zum Beispiel beim Bund auch an genau solche Auflagen geknüpft werden müsste, dass man irgendwie nachweist, dass man schon die Möglichkeiten ausgereizt hat?
Ich denke ja, das ist ganz wichtig und das ist natürlich nicht nur im Profisport wichtig, sondern das gilt natürlich auch für andere Branchen, dass man diese Hilfen, die man derzeit auszahlt, eben konditioniert und daran knüpft, wie innovativ, wie kreativ ist ein Unternehmen, ein Verein vielleicht auch eigene Möglichkeiten auszuschöpfen, denn wir alle wollen ja am Ende, am Ausgang dieser Krise im Grunde eine resilientere, eine innovativere, eine fortschrittlichere Wirtschaft haben, auch Gesellschaft natürlich. Und das bedeutet, wir dürfen jetzt die existierenden Strukturen nicht konservieren, dadurch, dass wir jetzt alles erhalten, nur mit Geld, sondern es ist sinnvoll, tatsächlich auch die Innovationsfähigkeit der Unternehmen und in diesem Fall auch der Vereine direkt zu adressieren, zu sagen, ihr kriegt Hilfe, wir unterstützen euch, aber sorgt dafür, dass das, was ihr tut, wie ihr gerade restrukturiert, auch hilft, einen besseren Sport, ein besseres Produkt, eine bessere Dienstleistung für die Fans zu erzeugen.
Also der Staat müsste hier sozusagen aus Ihrer Sicht als Erzieher auftreten gegenüber dem Sport?
Nicht unbedingt paternalistisch. Also ich denke, jede Branche weiß selbst am besten, wie die Kunden ticken, was die Fans brauchen. Aber in diesem Sinne transformativ zu sein, also zu sagen, wir wissen heute schon, dass wir euch in 2021 natürlich nicht permanent unterstützen können. Also wenn man in 2021 dem schlechten Geld kein Gutes hinterherwerfen will, dann muss man jetzt darauf achten, dass man mit dem Geld, was man jetzt zur Verfügung stellt, tatsächlich transformativ ist. Im Sinne von, ich entwickle kreative Lösungen, um den Spielbetrieb aufrechtzuerhalten. Denn das ist ja letztlich auch das Ziel dieser Hilfen, dass man am Ende den Fans auch wieder vernünftigen Sport präsentieren kann und nicht die Vereine dafür bezahlt, dass sie durchhalten. Das will ja niemand, sondern wir wollen ja am Ende dann den Sport auch wieder sehen.
Jetzt hat Gernot Trippke von der Deutschen Eishockeyliga auch noch das Argument gebracht, dass die Athleten ja auch Deutschland wieder bei Olympia, Weltmeisterschaften und so weiter vertreten sollen. Und die müssen sich dann für zukünftige Arbeitsverträge empfehlen. Und wenn sie eben keinen Spielbetrieb haben, dann wird das schwierig. Also er sagt praktisch zwischen den Zeilen, wenn wir diese Repräsentanten für die Bundesrepublik praktisch nicht weiter unterstützen, dann werden sie möglicherweise wegfallen. Ist das ein Sonderargument für den Sport?
Das wird typischerweise immer angebracht, wenn es um Sportförderung geht, dass man sagt, es gibt eine gesellschaftliche Rendite von, ich sag mal, Profisport oder Amateursport oder gerade von olympischen Sportarten. Also die Gesellschaft insgesamt erfreut sich darin, einen international wettbewerbsfähigen Sport zu haben. der aber nicht direkt finanziert wird gesellschaftlich. Also diese Rendite müssen wir im Grunde mit einbeziehen und das würde so jedenfalls Funktionäre des olympischen Sports, würde rechtfertigen, dass man den Sport subventioniert. Ich kann das Argument anerkennen, ich sehe das. Und insbesondere vor dem Hintergrund, dass natürlich die Einkommenssicherheit dieser Sportler extrem reduziert ist. Also wer würde heute eigentlich noch mit 15, 16 Jahren oder vielleicht auch 20, 21, wenn man ein Talent ist und man kriegt gleichzeitig ein Angebot aus der Wirtschaft, wer würde sich heute unter diesen unsicheren, ungeklärten Bedingungen eigentlich noch für einen Sport entscheiden, wo man vielleicht mit 5.000 bis 10.000 im Monat auskommen muss und die Karriere dann mit 35 Jahren vielleicht beendet ist, also anders als im Fußball. Also hier würde man davon ausgehen, dass ganz viele Sportlerinnen und Sportler heute eine andere Entscheidung treffen für ihre Zukunft. Und das ist natürlich das, was in 5 bis 10 Jahren sicherlich an Talent für den deutschen Sport verloren ginge.
Das sagt der Sportökonom Henning Vöpel hier bei uns im Deutschlandfunk. Rückennummern sind oft ein Kapitel für sich in der Sportwelt. Manche von ihnen transportieren zumindest für Abergläubige das Prestige vergangener Zeiten mit sich. Wie im Fußball oft die Nummer 10, die sich in vielen Fällen nur die absoluten Topspieler eines Vereins sichern dürfen. Inzwischen häuft sich noch eine andere symbolische Form der Heldenverehrung über die Rückennummer. Immer mehr Sportclubs ehren ihre Ausnahmeathleten damit, dass sie die Rückennummer ausmustern, mit der sie sich einen Namen gemacht haben. Die Idee kommt aus Nordamerika, von dort berichtet Jürgen Kalver.
Es war und ist einer der bewegendsten Augenblicke in der Geschichte des amerikanischen Sports. Die Abschiedsrede von Lou Gehrig, einem der besten Baseball-Profis aller Zeiten, am 4. Juli 1939 im Yankee Stadium in New York. Eine unheilbare Krankheit hatte ihn gezwungen, den Sport aufzugeben.
Today I consider myself the luckiest man.
Kein Mensch auf der ganzen Welt hat jemals so viel Glück gehabt wie ich. Sicher, das hier ist Pech, aber ich habe noch so viel, wofür es sich zu leben lohnt.
Zwei Jahre danach war er tot. Die degenerative Erkrankung des Muskelgewebes, die dafür verantwortlich war, nennt man noch heute in Amerika im allgemeinen Sprachgebrauch Lou Gehrig-Syndrom. Die Erinnerung an den Sohn deutscher Einwanderer blieb aber auch noch auf eine andere Art erhalten. Denn Gehrig war der erste amerikanische Sportler, dem eine besondere Ehre zuteil wurde. Die Yankees erklärten damals seine Rückennummer 4 zu einem Kultgegenstand. Sie wurde vom Team aus dem Verkehr gezogen und nie wieder vergeben. Diese Form der Würdigung verdienstvoller Mannschaftssportler wurde seitdem in den USA oft nachgeahmt, doch nirgendwo mit einer solchen Vehemenz praktiziert wie bei den Yankees. Dort, wo eine Generation nach der anderen mit Jahrhundertathleten wie Babe Ruth, Joe DiMaggio und Mickey Mantle zahllose Erfolge feierte, sind inzwischen sage und schreibe 21 Rückennummern nicht mehr im Einsatz. Es passt zum Gesamtbild, dass die Biografien der Besten in Hollywood verfilmt wurden, mit Schauspielern wie Gary Cooper in den Hauptrollen.
Today I consider myself the luckiest man on the face of the earth.
Viele der alten Trikots existieren noch, denn sie landeten in der Baseball Hall of Fame in Cooperstown, eröffnet 1939 und das größte Sportarchiv der Welt. Ein Ort, an dem man andächtig und äußerst sorgfältig mit den Textilien umgeht, die auf dem Sammlermarkt sechsstellige Summen erzielen würden. Tom Schieber, der Chefkurator.
Sie werden in Räumen aufbewahrt, in denen wir die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit kontrollieren können. Mit der Luftfeuchtigkeit auf einem konstant niedrigen Wert. Sonst droht der Befall von Schimmel.
Außerhalb der USA fand das Phänomen erst spät Nachahmer. Es ist am weitesten in Italien und in England verbreitet. Und in vielen Fällen wird die Nummer erst nach dem Tod des jeweiligen Spielers blockiert, so wie bei Giacinto Facchetti und dessen Nummer 3 bei Inter Mailand oder Bobby Moore und dessen Nummer 6 bei West Ham United. Umso bemerkenswerter klang die Nachricht, dass man bei Birmingham City einem 17-jährigen Nachwuchstalent eine solche Ehre angedeihen lassen würde. Jude Bellingham nahm seine 22 nach Borussia Dortmund mit. In seiner englischen Heimat wurde sie zum Kultobjekt erhoben. Anders als in Italien und England, wo man den Vorgang übersetzt, die Nummer in den Ruhestand schicken nennt, fehlt der deutschen Fußballlinguistik ein passender Ausdruck. Malte von Pidol, Kurator am Deutschen Fußballmuseum in Dortmund, sieht die Herausforderung. Seine Gedanken gehen in folgende Richtung.
Es ist ja kein Wegnehmen der Nummer, sondern man vergibt sie eben für alle Ewigkeit. Man vergibt die Nummer an einen Spieler fest für immer, eben auch über seine Karriere hinaus. Letztlich kann das sehr gut sein, dass man sich auch nach Jahren noch an ihn erinnert und weiß, da gab es mal glorreiche Zeiten. Aber gerade bei Vereinen, die früher mal sehr gut waren und dann absteigen, kann das auch sehr belastend sein, wenn man immer wieder daran erinnert wird, wie gut man mal war.
Trotzdem wird sich der Trend zum Deaktivieren wohl fortsetzen.
Das sind so Sachen, die Medieninteresse erzeugen, die man vielleicht auch vermarkten kann. Vielleicht im Hintergrund eine Entwicklung, die das Ganze so ein bisschen fördert.
Eine Entwicklung, die mit anderen Formen der Heldenverehrung einhergeht, wie etwa mit dem Boom, der in den 90er Jahren in England und in den USA begann, verdienstvollen Sportlern und Trainern ein Denkmal aus Bronze zu setzen. Die Gründe dafür nannte dem Deutschlandfunk der Sportsoziologe Karl-Heinrich Bette, Professor an der Technischen Universität Darmstadt und Autor des Buchs Sporthelden – Spitzensport in postheroischen Zeiten.
Ich glaube, dass da einige Aspekte zum Vorschein kommen. Der erste Punkt ist, dass der Sport im Moment mit Themen wie Doping, Korruption, Überkommerzialisierung, Hooliganismus ja durchaus kritisch in der öffentlichen Diskussion steht. Der Sport versucht sozusagen, das Negative durch so eine positiv gestimmte Erinnerungskultur und Gedächtnis- und Verehrungsindustrie zu kompensieren. Der zweite Gesichtspunkt ist, Sportler sind nicht nur für sich selbst erfolgreich, sondern immer auch für ein Milieu, das sie entsendet hat. Das sind Vereine, das sind in Amerika die Universitäten, das sind die Nationalstaaten, die auch sehr viel Geld investieren, damit die überhaupt ihre Leistung erbringen können. Die Athleten sind im Grunde dann Stellvertreterfiguren. Das Aufbauen von Skulpturen, das Aufhängen von Büsten, das gehört mit zur Inszenierung des Sports.
Eine Inszenierung von meist sehr geringem künstlerischen Wert, wie bei der Büste des portugiesischen Stürmerstars Ronaldo auf dem Flughafen von Madeira, die vor 2 Jahren Schlagzeilen machte. Viel unspektakulärer war im Vergleich dazu, wie der Club an ihn erinnert, für den Ronaldo im Alter von 8 bis 10 auf der fernen Insel im Atlantik spielte. Dort wird einfach seine Rückennummer 7 nicht mehr vergeben.
Ausgemusterte, verrentete oder eingefrorene Rückennummern, das war ein Beitrag von Jürgen Kalver. In irgendeiner Variante trifft die folgende Meldung zur Formel 1 in den vergangenen Wochen meistens zu. Erfolg für die Silberpfeile, Sebastian Vettel im Ferrari ohne Glück. So auch beim Qualifying heute zum großen Preis von Spanien. Jens Gideon.
Die Qualifikation bleibt Mercedes-Domäne. Auch im 6. Anlauf geht der beste Startplatz an das Weltmeisterteam. Zum 4. Mal in dieser Saison heißt der Mann auf der Pole-Position Lewis Hamilton. In der Hitze von Barcelona war der WM-Spitzenreiter den Hauch von knapp 600stel Sekunden schneller als sein Mercedes-Teamkollege Valtteri Bottas. Der Beste vom Rest ist der Sieger des letzten Rennens. Max Verstappen hat sich mit seinem Red Bull auf Startplatz 3 eine sehr gute Ausgangsposition für den großen Preis von Spanien erarbeitet. Über eine Renndistanz hat der Niederländer durchaus Chancen, die überlegenen Mercedes wieder zu ärgern. Einmal mehr enttäuschend war der Qualifikationsauftritt von Sebastian Vettel. Auch nach dem Umbau seines Ferraris ist der deutsche Vierfachweltmeister nicht viel besser zurechtgekommen. Nur statt Platz 11 für den 33-Jährigen. Teamkollege Charles Leclerc qualifizierte sich für Position 9.
2 Spieler des Fußball-Zweitligisten Fortuna Düsseldorf sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die gesamte Mannschaft ist bis auf Weiteres in Quarantäne. Das ist die letzte Meldung dieser Ausgabe von Sport am Samstag. Marina Schweizer war am Mikrofon und dankt Ihnen fürs Zuhören. Tschüss.